Einen schönen guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste. Ja, so ist das, wenn die Technik nicht mehr geht. Vielleicht ist es doch gut, wenn man mal wieder Liederbücher hätte. Wie heißt das so schön? Was man schwarz auf weiß hat, kann man getrost nach Hause tragen. Oder vielleicht die Lieder auswendig lernt, die kann einem keiner rauben. Wer weiß, wie es uns als Gemeinde mal noch gehen wird. Aber ich denke, unser Herr im Himmel, der wird auch das hören, was wir nicht gesungen haben oder was wir nicht im Kopf haben. Unsere Predigtreihe zu dem gemeinsamen Motto ist ja eigentlich schon beendet. Die drei Wortbegriffe, wie lauteten sie noch? Erweckung, Einheit und Eigenständigkeit. Wer kann sich noch an die letzte Predigt Eigenständigkeit erinnern? Geht ihr noch auf dem Wege der Welt oder habt ihr euch zur Eigenständigkeit entschließen können unter der Herrschaft Jesu Christi? Das ist der große Vorteil, den wir als Christen haben. Wir können uns wirklich unter den Befehl, unter die Führung unseres guten Herrn stellen und trotzdem eigenständig sein. Heute möchte ich über einige weitere Verse reden, die auch in Römer 12, in diesem Kapitel, wo wir bisher diese Motti her hatten, standen, und habe sie unter die Überschrift gestellt: Der Hans, der Kanz, de Mechthild Mechts. Ich hoffe, dass das platt richtig ist, de Mechthild Mechts. Ich will gleich dazu sagen, ich meine hiermit nicht ganz bestimmte Hänse oder Mechthils, sondern der Hans, der Kanz, das war mal ein Schlager aus den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Kann sich wohl kaum einer noch dran erinnern. Aber das war mal in. Und de Mechthild Mechts, das habe ich mal dazu gereimt, weil es sich so schön anhört. Aber wir werden in der Predigt dann noch merken, worum es eigentlich geht und dass diese Aussagen schon passen. Der Text in Römer 12 ist schon ein sehr spannender Text. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und das mal etwas tiefer studiert habe, habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Und da ist mir ein Licht aufgegangen und ich hoffe, dass euch heute dieses Licht auch aufgehen wird. Aber bevor ich da einsteige, möchte ich nochmal auf die Verse davor zurückkommen. Ich lese vor Römer 12, Vers 3, da steht: Aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch, denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist, und seid besonnen. Maßstab dafür ist der Glaube, von dem Gott jedem ein bestimmtes Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib, und einzeln genommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Soweit der Text. Wie sollen wir von anderen denken? Nicht höher, als es angemessen ist. Aber was ist denn angemessen? Was ist denn richtig? Wie beurteilen wir das denn überhaupt? Und welcher Maßstab gilt denn da? Womit sollen wir Maß nehmen, was die Höherstellung angeht? Der Maßstab ist, das sagt dieser Vers ganz klar, der Glaube, von dem Gott jedem ein ganz bestimmtes Maß gegeben hat. Ich möchte da zwei Bibelverse zitieren. Einmal, was Jesus selber sagt in Markus 10, Vers 43 und 45. Wer unter euch groß werden will, und wer wollte das nicht, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen, und damit ist Jesus gemeint, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dann noch aus dem Philipperbrief, den Paulus geschrieben hat, im zweiten Kapitel: Seid vielmehr bescheiden, achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht für nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen sie ihn so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. In der Tat, Jesus hat seine göttliche Stellung nicht ausgespielt. Das hätte er schon gekonnt, wenn wir nur mal an die Versuchungsgeschichte denken, wo der Teufel ihm verschiedene Fragen gestellt hat, wo er schon sich hätte höher stellen können als der Teufel. Oder denken wir an die Gefangennahme, wo er selber sagt, Gott hätte mir schon die nötige Menge an Soldaten geschickt, um mich hier zu wehren. Aber er hat sich nicht nur nicht höher gestellt als Gott, er hat noch nicht einmal seine Gottesstellung ausgenutzt, sondern er hat uns, den Menschen, gedient. Was bedeutet das für mich als Christ? Ich bin dank der Gnade Gottes ein wirklich Erretteter, ein Erlöster, ein von Sünde befreiter Mensch. Dank der Gnade. Eigentlich hätte Gott mich wegen meines Fehlverhaltens bestrafen müssen. Er hat es nicht getan, sondern er hat seinen Sohn dafür bestraft. Gott hat nicht von seinem Recht Gebrauch gemacht, sondern war und ist mir ganz persönlich gnädig. Sollte ich mir nicht Jesus dann als Vorbild nehmen und mich ihm unterordnen? Sollte ich nicht Herrscher sein, sondern Sklave oder Knecht? Das widerspricht natürlich meinem Selbstwertgefühl. Und das ist vor allen Dingen bei uns Männern natürlich stark entwickelt, denn wir wollen doch was sein. Wir wollen gewinnen, Sieger sein über andere, unabhängig und schon gar nicht Sklaven. Keine Befehlsempfänger, sondern lieber Befehlserteiler. Und wie soll das dann gehen mit einer Diensteinstellung, mit dieser Meinung, nicht sich höher zu achten? Wenn ich mir klar mache, was Jesus für mich getan hat, mich vor dem ewigen Tod, vor der Hölle bewahrt hat, dann habe ich doch wirklich allen Grund, diesem Erretter gerne ein Sklave zu sein und ihm zu dienen, oder? Ja, im Kopf ist mir das alles klar. In der täglichen Praxis muss ich aber feststellen, das ist gar nicht so einfach. Eine wirkliche Herausforderung, ein Kampf. Und kämpfen, das ist doch auch Männersache. Wir merken, dass diese Herausforderung zu dienen statt zu herrschen auch Menschen wirklich ergreifen können. Ich denke jetzt hier eher an eine Frau, Mutter Teresa, die uns allen bekannt ist, die in diesem schrecklichen Kalkutta sich erniedrigt hat, um den Menschen dort ganz einfach zu dienen. Ja, auch der Hans, der kann's und die Mechthild mechts. Der Ausdruck nicht höher als angemessen ist eigentlich eine Warnung vor der Selbstüberschätzung. Und Selbstüberschätzung ist doch wirklich eine große Gefahr. Wer leidet da nicht drunter? Aber es gibt eine Medizin gegen diese Krankheit. Paulus gibt sie uns und damals den Römern mit. Ich warne jeden Einzelnen, sagt er, besonnen zu sein. Tja, Besonnenheit, sich besinnen, daran zu denken, was eigentlich dran ist. Sich erinnern, ja woran denn? An das Maß des Glaubens, das mir zugeteilt ist. Wieder ein Ausdruck, der gar nicht so eindeutig ist. Glaube, was ist das denn überhaupt? Die Bibel sagt uns, Glaube ist eine feste Überzeugung von dem, was man nicht sieht. Was man sieht, braucht man nicht zu glauben, aber was man nicht sieht, das kann man glauben. Und ich möchte nochmal das Beispiel wiederholen, was ich schon öfters verwendet habe. Wenn ich mit meinem Auto um eine verdeckte Kurve herumfahre mit 100 Stundenkilometern, dann glaube ich, dass da keiner auf der falschen Seite entgegenkommt. Wenn ich das nicht glauben würde, könnte ich nicht da drum fahren. Müsste stehen bleiben, erst mal gucken. Was der christliche Glaube sagt, ist in dem apostolischen Glaubensbekenntnis aus dem 5. Jahrhundert folgendermaßen formuliert. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ewiges Leben. Soweit das apostolische Glaubensbekenntnis. Mit dem Wort Glauben umschreiben wir aber auch noch etwas anderes. Glauben ist die Verwirklichung, die praktische Anwendung dieser eben geschilderten Überzeugung in meiner persönlichen Praxis. Zum Beispiel der Glaube von Joachim Loh, so wie er für andere wahrgenommen wird. Sein persönliches, offensichtliches Glaubensleben oder das von Hans oder Mechthild. Jeder hat so seine eigene Geschichte seines eigenen Glaubens. Die eigene Geschichte ist anders als die von anderen. So ist jedem sein Maß des Glaubens zugeteilt worden. Das ist hier an dieser Stelle gemeint. Oder anders ausgedrückt bedeutet besonnen, achte darauf, wie Gott dich geführt hat, wie der Weg deines Glaubens aussieht, wie dein Vertrauen in den Willen Gottes gewachsen ist. Schau nicht neidisch nach anderen oder abschätzig. Schau auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, wie es im Hebräerbrief heißt. Jesus hat seine eigene Glaubensgeschichte mit dir und mit mir. Und so wie die ist, so gibt er dir auch das Maß des Glaubens. Darauf sollen wir sinnen und nicht darauf, was andere möglicherweise glauben oder tun. Also halten wir fest aus diesen wenigen Versen vor unserem eigentlichen Text: Vorsicht bei zu viel Selbstüberschätzung, bei Überheblichkeit. Besser ist Besonnenheit. Und dann so, wie Gottes Glaubensgeschichte mit dir läuft. Und nun schauen wir uns die eigentlichen Verse des heutigen Predigttextes an, nämlich ab dem Vers 4 und 5. Es ist wie einem Körper, heißt es da. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso, wie wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Es geht hier um Gemeinde. Und heute ganz speziell um diese örtliche Gemeinde hier, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Haigar. Es geht nicht um das Gebäude, wie Horst uns schon am Anfang gesagt hat, sondern es geht um die Menschen. 445 sind es und heute sind zwei dazugekommen. 447 Menschen, darum geht es, um alle, ohne Ausnahme. Was habe ich gesagt? 300, Entschuldigung, Dankeschön. 347 sind es. Paulus gebraucht hier ein Gleichnis. Er benutzt dazu das Bild des menschlichen Körpers mit den vielen einzelnen Gliedern. Und die Glieder an unserem Körper tun ja nicht alle die gleiche Tätigkeit. Jedes Körperglied ist für etwas anderes da. Und beachtet hier bitte, dass Paulus hier nicht von den Gaben spricht, sondern von Tätigkeiten. Jedes Körperteil ist bestens geeignet für ganz bestimmte Tätigkeiten des Körpers. Und alle Glieder, egal mit welcher Funktion oder Tätigkeit, bilden gemeinsam den ganzen Körper. Im Griechischen steht übrigens für Tätigkeit das bekannte Wort Praxis. Es geht hier nicht um die Theorie der Gemeinde, sondern um die ganz praktische Seite des Umgangs miteinander. Alle Gemeindeglieder, 347, bilden die Gemeinde. Und die Verbindung untereinander stellt Jesus Christus dar. Er ist das Haupt oder der Kopf der Gemeinde. Die christliche Gemeinde ist ganz auf Christus zentriert. Christus hält den Körper zusammen und steuert auch die Tätigkeiten der einzelnen Glieder. Und die Nervenstränge des Körpers gehen vom Kopf zu den einzelnen Glieder und umgekehrt. Ohne Kopf ist ein Körper tot. Und ohne Christus ist auch eine Gemeinde tot. Wir merken, unser Motto, das ganz aktuell ist, ist sehr wichtig. Christus zentriert, ich und du und wir gemeinsam. Einzeln sind wir Glieder untereinander. Jetzt möchte ich das einfach mal ausdrücken. Gebt mal eurem Nachbarn die Hand. Und behaltet mal die andere Hand in der Hand. Und jetzt drückt mal ganz sanft zu, der eine dem anderen. Dankeschön. Jetzt habt ihr gemerkt, dass da etwas rüberkam. Ihr habt die Wirkung des Handdrucks des anderen gemerkt. Und da könnt ihr daraus schließen, aha, der andere hat in seinem Kopf ein Signal ausgesendet an seine Hand, bitte drück mal zu. Und vielleicht hat er sogar damit etwas ausdrücken wollen. Wir sind in der Gemeinde viele Leute, viele Hände, viele Aufgaben, viele Tätigkeiten. Und sie sind unterschiedlich, sie sind nicht gleich. Der Theologe Karl Barth hat das mal so ausgedrückt: Da tut jeder das eigene von Gottes Gnaden und daraus wird ein Ganzes, indem jeder das Seine tut, das eine, dass das eine Ganze ist. Heinz Bethenbender hat uns am letzten Sonntag in seiner Predigt gesagt, Einheit ist keine Gleichstellung. Wir sind unterschiedlich geschaffen und mit unterschiedlichen Gaben unterwegs. Und nun komme ich zu dem Vers 6 bis 8, um den es wirklich geht, und ich lese ihn vor. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, Worte Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ja, wieder heißt es verschiedene Gaben, ja sogar ganz verschiedene Aufgaben. Hier verwendet Paulus nicht den Ausdruck Tätigkeiten, so wie im Vers 4, sondern das Wort Gaben. Und im Griechischen ist das Wort Charisma. Und Charisma setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Es ist Charis, das ist etwas Wohlwollendes oder die Gnade. Und die beiden Buchstaben Ma bedeuten das, was wahrgenommen wird, nämlich die Tätigkeit. Das also, was die Gnade Gottes in der Praxis bewirkt. Bisher habe ich immer bei Charisma daran gedacht, das sind Fähigkeiten, die mir verliehen sind oder auch nicht. Beim Studium dieses Textes habe ich dann diese interessante Entdeckung gemacht, dass mir ein Licht aufgegangen ist, und ich möchte es nochmal sagen, ich wünsche euch das Gleiche. Meine Entdeckung war, dass im Römerbrief nicht in erster Linie um Fähigkeiten, Begabung und Talente geht, sondern um die Wirkung, um die Tätigkeiten als Glieder dieser Gemeinde. Nochmals anders ausgedrückt, Gnadengabe ist hier nicht die Begabung, sondern die Wirkung, an der eine Begabung sichtbar wird. Und nochmal anders, diesmal an dem Beispiel des Körpers, die Wirkung meiner Hand ist es, dass ich die andere Hand halten kann. Ich kann sie sogar drücken und drücke sogar damit etwas aus. Und daraus leite ich nun ab, dass die Hand die Fähigkeit besitzt, zu greifen, zu halten und auch zu drücken. Mehr noch, dass ich sogar auf diese Weise dem anderen etwas ausdrücke. Merken wir, die Reihenfolge ist hier eine andere. Im Korintherbrief, Kapitel 14, da wird für Gaben der Begriff Pneuma gebraucht. Das ist Geist. Und dabei werden die Fähigkeiten und Erfahrungen durch den Geist Gottes geschildert. Und manche übersetzen das dann mit Geistesgaben. Schlatter, ein berühmter Theologe, hat im ersten Vers dieses Kapitels Pneuma anders übersetzt, nämlich mit Gottes Geisteswirkungen. Und in unserem Predigtext im Römerbrief, da geht es ausschließlich um die Wirkungen, und zwar die Wirkungen der Gnade. Bisher hatte ich mir immer die Frage gestellt, welche Fähigkeit, welche Begabung, welche Gnadengabe hat Gott mir eigentlich zugedacht? Und vielleicht hast du auch die Frage und stellst sie dir schon lange und suchst nach einer Antwort. Vielleicht wolltest du mal einen Gabentest machen oder hast es sogar getan. Aber unser heutiger Text hat mir die Augen für eine umgekehrte Blickrichtung geöffnet. Und meine Frage lautet jetzt: Welche Wirkungen gehen eigentlich von meiner Tätigkeit in der Gemeinde aus? Oder was tue ich hier in der Gemeinde und was gelingt mir dabei? Welche Wirkung entsteht durch meine Tat in der Gemeinde, die dem großen Ganzen, der ganzen Gemeinde nützt? Mein Blick wird auf die Ergebnisse gerichtet, auf die Leistungen, auf die Wirkungen und nicht auf meine Begabung. Ergebnisse stehen im Vordergrund und nicht die Fähigkeiten oder möglicherweise die Unfähigkeiten. Und deshalb finde ich, sollte Charisma nicht mehr mit dem Wort Gnadengabe, wie es in den meisten Bibelübersetzungen steht, übersetzt werden, sondern es sollte lieber heißen Gnadenwirkungen. Und wenn ich den Text jetzt nochmal vorlese mit diesem Wort, dann lautet er so: Wir haben ganz verschiedene Gnadenwirkungen, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gnadenwirkung, Worte Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer übernimmt praktische Aufgaben, indem er dient. Er soll diese Gnadenwirkung erzeugen. Wenn jemand die Gnadenwirkung des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gnadenwirkung der Seelsorge hat, dann soll er sie vollbringen. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Und wer sich um Notleidende kümmert, soll das mit fröhlichem Herzen tun. Mit dieser vielleicht für manche neuen Erkenntnis der Gnadenwirkungen, wo es nicht um Begabungen geht, möchte ich jetzt dem Text etwas näher treten und die einzelnen Gnadenwirkungen anschauen. Es sind 6 verschiedene. Wir finden auch an anderen Stellen im Neuen Testament Ähnliches. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Rom. Ich vermute mal, die Gemeinde war kleiner als unsere Gemeinde, aber die Gnadenwirkungen waren wohl auch dort und dem Paulus auch bekannt. Aber scheinbar wurden diese Gnadenwirkungen nicht so recht erkannt oder zu wenig beachtet oder nicht richtig gefördert. Jedenfalls, so fügt die Elberfelder Übersetzung hinzu, lasst uns die Gnade, die uns gegeben ist, gebrauchen. Diese Aufmunterung, die können wir sicherlich auch gebrauchen. Heute in unserer Gemeinde, lasst uns die Gnade gebrauchen. Und das ist ja auch mein Thema. Der Hans, der kann's, der Mechthild, mächt's. Es geht darum, was der Hans kann und was der Mechthild mächt. Es geht um die Tätigkeiten und ihre Wirkungen. Nun schauen wir uns die 6 verschiedenen Wirkungen an. Zuerst die Gnadenwirkung der Weitergabe von Worten Gottes. Oder wie andere übersetzen, der Prophetie oder der Weissagung. Hier geht es darum, den Willen Gottes anderen mitzuteilen und das mit Klarheit, mit Kraft und Autorität. Woran erkennen wir die Wirkungen dieser Prophetie oder Weissagung? Na daran, ob das, was gesagt wird, auch eintritt oder nicht. Und wie erkenne ich, wenn ich Worte Gottes weitergebe, ob meine Wirkung da ist? Auch daran, ob es eintritt oder nicht. Allerdings muss man aufpassen, die Zeiträume Gottes sind manchmal andere als unsere. Manchmal dauert es Jahre, bis es soweit ist. Aber was ist denn überhaupt Worte Gottes reden, Prophetie, Weissagung? Dabei geht es nicht nur um die Vorhersage zukünftiger Dinge. Es geht auch um Worte der Weisheit, hervorgerufen durch den Geist Gottes. Und dann durch Christen geäußert. Es geht nicht um eine theoretische oder perfekte, geistreiche Rede. Es geht um das Erklären des Glaubens, so dass es verstanden wird. Es geht darum, den Willen Gottes so zu übersetzen, dass andere es verstehen und in ihrem täglichen Leben anwenden können. Natürlich ist es für Prediger immer eine große Versuchung, spektakulär zu reden und mit etwas aufzufallen, aber darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht um die positive Wirkung des Glaubens der Gemeindeglieder. Und wie sollen die Worte Gottes weitergegeben werden? Das ist hier klar gesagt, in Übereinstimmung mit dem Glauben. Das heißt, das Wort der Weissagung soll mit den Grundlagen des Glaubens übereinstimmen. Es darf nicht nach eigenem Gutdünken oder Selbstgefälligkeit oder Selbstverwirklichung erfolgen. Wenn die Wirkungen der Rede des Glaubens gestärkt stärken, dann ist es für die ganze Gemeinde gut. Dann konzentrieren sich die Gemeindeglieder auf Jesus Christus, ich und du und wir gemeinsam. Dann wird Gemeinde ein ganz starkes Zeugnis in dieser Stadt. Kommen wir zur zweiten Gnadenwirkung, die Übernahme von praktischen Aufgaben. Damit ist die Diakonie gemeint. Wörtlich heißt das Wort Diakonie durch den Staub. Daran merkt man schon, wenn sich jemand hochachtet, dann wird er nie im Staub landen. Diakonie bedeutet dienen, pflegen. Man könnte auch sagen bedienen, Service. Es kommt dabei nicht auf Titel, zum Beispiel Amtsbezeichnung Diakon oder Diakonin an, sondern auf die Ergebnisse der Anwendung des Charismas dienen. Beachten wir, die praktischen Aufgaben stehen hier gleich an zweiter Stelle und sie stehen noch vor Lehre und Seelsorge. Eine passende Aussage dazu stammt von dem Theologen Schlatter. Er hat gesagt, der ist der wahre Priester, der nicht fragt, wer ist denn mein Nächster, sondern der da anpackt, ganz praktisch in der Praxis. Und was soll der tun, der diese praktische Wirkung erzeugen will? Er soll einfach seine Gabe einsetzen, nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Und der Hans, der kann's und der Mechthild, mechts. Wenn dir Gott in seiner Gnade zeigt, dass deine praktischen Arbeiten der Gemeinde positive Wirkung zeigen, dann setz dich fröhlich dafür ein. Es ist deine Funktion als Glied der Gemeinde, diesem Gemeindekörper in Haiger zu dienen. Die beiden folgenden Gnadenwirkungen gehören zusammen. Es ist Lehre und Seelsorge. In beiden wird das Wort Gottes weitergegeben. Der Unterschied liegt einfach nur in der Wirkung. Bei der Lehre lernt jemand was dabei. In der Seelsorge führt es zur Veränderung im Leben von Menschen in ihrem Verhalten. Sie konzentrieren sich mehr auf Christus. Kommen wir zur Lehre. Dabei geht es um das Verstehen der biblischen Botschaft, des ganzen Evangeliums. Und Lehre ist immer nötig. Es ist nötig für die, die gar nichts wissen, für die, die es vergessen haben und für die, die vielleicht Vorurteile oder sogar falsches Verständnis haben. Jeder Christ braucht immer wieder die Vergewisserung des christlichen Glaubens. Wenn Gemeindeglieder ihres Glaubens gewiss sind, dann werden die Gnadenwirkungen noch deutlicher. Lehrer sollen sich auch selbst durch das Wort belehren lassen. Lehrer sollen den Unterschied deutlich machen zwischen Gottes Wort und Menschenwort in unserer Kultur oder vielleicht Unkultur. Und jedem theologischen Lehrer muss die Mahnung sehr deutlich sein, sachlich zu bleiben dabei und nicht in Schwärmerei zu verfallen. Jesus bringt das auf den Punkt in Matthäus 23, Vers 10. Lasst euch auch nicht Lehrer nennen, denn nur einer ist euer Lehrer, der Messias. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Wer sich aber selbst gering achtet, wird von Gott erhöht werden. Wir haben unter uns Lehrer, Leute, die diese Wirkung erzeugen, die den Glauben in uns stärken, uns vergewissern dieses Glaubens. Und wir können dafür sehr dankbar sein. Ich mache Mut, vor allen Dingen den Jüngeren unter uns, dass sie sich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen und dann auch in der Lage sind, andere Lehre weiterzugeben, ihnen das Evangelium zu erklären. Ich komme zur nächsten Gnadenwirkung der Seelsorge. Es geht dabei um die Veränderung des Verhaltens beim anderen, bei dem Bruder oder der Schwester. Und das bedeutet, zur rechten Zeit oder auch zur Unzeit etwas zur Ermutigung, zur Ermahnung zu sagen. Dazu gehört die unerschrockene Erweckung von Lässigen oder gar die Bedrohung der Widerspenstigen oder das Tragen der Schwachen, das Versöhnen der Streitenden und das Aufrichten der Niedergeschlagenen. Und bei all dem in der Seelsorge ist der Ton das Entscheidende. Die Wirkung der Gnade ist dann am größten, wenn Christen wieder fröhlich werden. Das Wort Gottes wird dann zur aufbauenden Medizin. Christen werden seelisch gesunden. Die Gnadenwirkung der Seelsorge ist eine der erfreulichsten, weil sie den anderen erfüllt und auch den Seelsorger selber mit großer Freude. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, 1. Thessalonicher 2, Vers 11, ihr wisst ja, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Und dass wir euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben, so zu leben, dass es Gott Ehre gibt. Unter uns sind Seelsorger und auch Seelsorgerinnen, Leute, zu denen wir vertrauensvoll hingehen können. Für mich waren in meiner Jugend Günther Weiß und Fred Menger vorbildliche Seelsorger. Und sie haben vielen zur Gesundung ihres Glaubens beigetragen. Und auch heute haben wir Seelsorger. Ich habe heute Morgen nochmal in unsere Internetseite geguckt. Da steht unter Seelsorge Jörg und Colette Lommel, die Seelsorge anbieten. Und wie soll das, und wir kommen jetzt zum nächsten, zu der praktischen Gnadenwirkung, Bedürftige zu unterstützen oder mitzuteilen, zu geben, zu spenden. Da fallen einem natürlich zwei Aussagen der Bibel sofort ein. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und geben ist seliger als nehmen. Es wird wenig darüber gesprochen, über das Geben, ganz praktisch. Es ist ja auch meist im Verborgenen, wo es geschieht. Aber warum fällt es mancher Hand so schwer, sich zu öffnen und zu geben? Die Wirkung der Gnade Gottes im Unterstützen und Geben ist nicht nur bei dem, der gibt, sondern auch bei dem, der empfängt. Es erzeugt Freude auf beiden Seiten. Und wie soll das Geben nun erfolgen? Uneigennützig. Gut, das heißt ohne Hintergedanken. Nicht nach dem Motto, ich schenke was, dann kriege ich wieder was. Es soll nicht schielen auf Lohn, schon gar nicht den Lohn der Ehre. Und auch schon gar nicht, dass die anderen einen höher achten, als man selbst ist. Die eine Hand soll bekanntlich nicht wissen, was die andere tut. Helfen, dabei geht es um das Wohlwollen der Bedürftigen. Im Alten Testament lesen wir von 10% als Höhe des Spendens. Im Neuen Testament lesen wir diese konkrete Zahl nicht. Die Einstellung Jesu gilt hier als unsere Leitlinie. Seinem Vorbild wollen wir uns anschließen. Und was gab er? Er gab nicht materiell, aber er gab sein Leben. Alles. Das ist ein hohes Maß. Aber was sollte uns denn daran hindern, großzügig zu sein? Zu stützen, zu unterstützen, zu geben und zu spenden. Das kann ja auch ganz erfinderisch sein, wie so am letzten Sonntag die Kinder anboten, die Schuhe zu putzen. Oder wenn ich an den Sozius denke, der vor 10 Jahren gegründet wurde und der vielen, vielen Menschen geholfen hat und wo viele gegeben haben. Die nächste Gnadenwirkung ist die Übernahme von Verantwortung. Das Vorstehen oder das Leiten, man kann auch sagen das Regieren. Ich möchte nochmal daran erinnern, es geht um die Gnadenwirkungen in der Gemeinde. Denken wir nicht an unser Staatswesen, sondern hier an unsere evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Haiger. Es geht hier in der Gemeinde auch um Übernahme von Verantwortung. Die Gnadenwirkung der Verantwortungsübernahme steht erstaunlicherweise ziemlich weit hinten in dieser Aufzählung. Nicht an erster Stelle. Verantwortung heißt fleißig sein. Andere übersetzen auch mit Eifer oder mit Hingabe oder mit Eile. Wichtig ist es, dass bei dem Fleiß nicht an die Erfüllung der Aufgabe gedacht ist, sondern an die Beziehung zu Gott. Es geht also darum, fleißig die Beziehung zu Gott zu pflegen und jederzeit und eilig und mit Hingabe. In der Gemeinde gibt es ja keine Ehrenämter. Es geht nicht um Ehre, es geht um Dienst. Die Arbeit muss getan werden und die Verantwortung muss mit Fleiß getragen werden. Verantwortung tragen bedeutet natürlich Anstrengung, Aufwand, richtig Arbeit. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass nur wenige bereit sind, sich Verantwortung aufzuhalsen. Der Grund für die Abneigung liegt wahrscheinlich in der Faulheit und Trägheit. Denn sonst hätte der Paulus den Römern oder auch uns nicht zum Fleiß aufgerufen. Die berühmte Frage, was bringt mir das, ist hier völlig fehl am Platz. Es bringt nämlich nichts, jedenfalls nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war viele Jahre Diakon und Ältester. Es ist wirklich Arbeit. Es kostet Zeit und Anstrengung. Und man erfährt noch Kritik dabei. Aber trotzdem, ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich bin im Glauben gewachsen. Ich durfte positive Wirkungen meines Dienstes bei anderen sehen. Es hat mir auch an meinem übrigen Leben nicht geschadet. Im Gegenteil, der Segen Gottes war über Erwarten. Und deswegen möchte ich Mut machen, Verantwortung zu übernehmen. Wer positive Wirkungen der Verantwortungsübernahme in seinem Dienst beobachtet, der mache weiter. Matthias von Fibern, einer der Führer der Brüdergemeinden, hat vor 100 Jahren gesagt, die vornehmsten Zeichen einer wirklichen Führungspersönlichkeit sind Selbstlosigkeit, Demut und Herzenseifer. Nun folgt die letzte Gnadenwirkung in der Aufzählung an die Römer. Sich um Notleidende zu kümmern, und damit ist Barmherzigkeit gemeint. Und wie soll die sichtbar werden? In der Fröhlichkeit, mit der der Christ sich um Notleidende kümmert. Man kann auch das mit Heiterkeit übersetzen, das ist noch stärker. Wer versucht, Leidenden und Kranken mit einem miesegrämigen Gesicht zu dienen und das halbherzig zu tun, der macht das Leid eigentlich nur größer und nicht kleiner. Aber ich staune darüber, dass wir unter uns Leute haben, die genau das tun, mit großer Freude. Ich denke da zum Beispiel an die Waltraud Müller, die gerade erschrocken ist, dass ihr Name genannt wird. Sie besucht regelmäßig Kranke und tut das mit einem ganz fröhlichen Herz und ermuntert und ermutigt die Leute. Oder an Axel Hofeditz, der immer strahlt vor Freude in seinem Dienst für Bedürftige. An ihnen und an manchen anderen können wir die Wirkungen dieser Gnade deutlich ablesen. Der Dienst an den Notleidenden stärkt die Gemeinde. Ich fasse nochmal zusammen unter diesem Thema der Hans der Kanz, der Mechthild Mechts. Gott gibt dem Hans die Gnade, dass er es kann. Und der Mechthild auch, dass es Mecht. Zuerst stellen wir fest, keiner der Gemeindeglieder soll sich höher achten als angemessen. Da ging es um die Gefahr der Selbstüberschätzung, der wohl jeder irgendwann einmal unterliegt. Und die Lösung ist, Jesus als Vorbild zu nehmen. Er hat gedient und nicht geherrscht. Er ist demütig gewesen und hat sich dem Willen Gottes unterstellt und so die erlösende Selbstaufopferung am Kreuz von Golgatha vollbracht. Von ihm lernen wir uns in Demut unter seine Herrschaft zu stellen, anstatt selbst herrschen zu wollen. Dann haben wir die Wirkungsweise der Gemeinde kennengelernt an dem Körper, der viele Glieder hat. Und alle Gemeindeglieder wirken, ohne Ausnahme, aber unterschiedlich. Kein Gemeindeglied ist dem anderen gleich. Aber alle zusammen bilden das, was den Gemeindekörper ausmacht, unter der Leitung Jesu Christi. Und die nächste Entdeckung war, dass ich das Wort Gabe mit Gnadenwirkung übersetzt habe. Erkennbar an den Wirkungen zeigt sich, wie Gott seine Leute einsetzt. Das Ergebnis des Tuns, die Leistung, sind Ausdruck der Gnade Gottes. Das Charisma ist die Wirkung dessen, was jedes Gemeindeglied tut. Und die Frage ist nicht mehr, welche Gabe hat Gott mir gegeben, sondern welche Wirkung erzeuge ich zum Guten der Gemeinde. Und dann sahen wir uns die einzelnen Gnadenwirkungen an, die Paulus der Gemeinde in Rom nennt und auch uns nennen könnte. Wir erleben, wie Gottes Worte auf vielfältige Weise durch einzelne Gemeindeglieder unter uns weitergegeben werden. Worte der Weisheit, der Weissagung und der Prophetie. Wir erkennen die Wirkungen der Gnade Gottes an der Erfüllung, dem Eintreten des Gesagten, früher oder später. Geben wir doch diesen Geschwistern, die diese Begabung bekommen haben, unseren Dank, unsere Wertschätzung weiter. Bestätigen wir diese Wirkung, indem wir sie wahrnehmen. Wir erleben aber auch praktische Wirkungen unter uns, ganz unterschiedlich. Das sind die Annehmlichkeiten dieses Hauses, die Veranstaltungen, die Kommunikation, die Versorgung, die Musik, die Diakonie und vieles mehr. Sprechen wir doch den Geschwistern unter uns ganz stark unsere Wertschätzung und Anerkennung aus für das, was sie hier an Wirkung erzeugen. Machen wir ihnen Mut, ihre Aufgaben zur Freude und zum Nutzen der Geschwister wahrzunehmen. Dann haben wir erkannt die Wirkung der Weitergabe des Wortes Gottes als Belehrung oder als Seelsorge. Und egal wie es geschieht, es ist immer gut. Der Gemeindekörper braucht diese Funktion. Erkennen wir solche, die von Gott die Gnade und die Wirkung von Lehre und Seelsorge unter uns erzeugen? Und begegnen wir ihnen wertschätzend und anerkennend? Dann sind die Wirkungen der Unterstützung an Bedürftigen sehr offensichtlich unter uns. Wir sehen das mit großer Freude. Und viele tun das von uns auch sehr unterschiedlich. Bestätigen wir doch die wahrgenommenen Wirkungen dieser Gnade Gottes, indem wir unsere Geschwister wertschätzen und sie anerkennen und dabei auch praktisch unterstützen. Dann haben wir die Wirkung von Leitung und Verantwortungsübernahme gesehen. Sie ist deutlich wahrnehmbar unter uns. Die Gemeinde in ihrer Gesamtheit wird geleitet. Wir haben Älteste, Diakone und Leiter in den verschiedensten Gruppen. Und so entwickelt die Gemeinde ein starkes Zeugnis in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt. Die Menschen um uns herum beobachten ja Christen. Und so wie sie uns Christen sehen, so sehen sie auch Christus. Die Verantwortlichen unter uns haben ja dieses Motto geschaffen, was uns gut tut, Christus zentriert, ich und du und wir gemeinsam. Erkennen wir doch die positiven Wirkungen unserer Brüder und Schwestern, die Verantwortung tragen, und drücken wir ihnen unseren Dank und unsere Wertschätzung aus. Und schließlich haben wir die Wirkungen der Barmherzigkeit gesehen, der Geschwister unter uns, die mit Fröhlichkeit Not lindern. Erkennen wir auch diese Wirkungen und sprechen wir unseren Geschwistern unsere Wertschätzung und unseren Dank aus und befehlen wir sie der Gnade unseres Herrn an, denn diese Gabe ist nötig unter uns. Auf diese Art des Entdeckens von Wirkungen in unserer Gemeinde kommen wir auch zu einer stärkeren Wertschätzung. Wir sind vor Jesus einzelne Glieder an seinem Körper, dieser Gemeinde, jeder anders und doch gleich viel wert in Gottes Augen, gleich befeuert mit seiner Gnade. Und so können wir auch die einzelnen Wirkungen der Gnade erzeugen, die er von uns will, im Gehorsam, in der Treue und in der Demut. Dann wird aus den Einzelnen die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die hier in Haiger einen starken Einfluss auf die Gesellschaft ausübt. Erkennst du die Gnade Gottes in dir, seine Wirkungen, die durch dich und von dir zum Gedeihen dieser Gemeinde erzeugt werden? Wenn ja, dann freu dich darüber. Und danke Gott, dass er dir das so in seiner Gnade geschenkt hat. Und wenn du nicht so recht weißt, wie die Wirkungen deiner Aktivität hier in der Gemeinde aussehen, dann sprich deine Geschwister an, die Schwestern und Brüder, und frage einmal, welche positive Wirkung von dir ausgeht. Und dann stärke diese Wirkung, indem du dich diesem Dienst hingibst. Gott segne euch und uns und mich. Und stärke uns für diesen Dienst. Ich möchte noch beten und bitte dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir haben heute noch einmal neu gesehen, wie du diese geniale Erfindung der Gemeinde gemacht hast. Alle verschieden, jeder anders und doch diese große Einheit unter deiner Leitung. Grandios. Wir preisen dich dafür und wir danken dir, dass durch die Erlösung und Errettung wir Glied dieser Gemeinde sein dürfen, dass wir Teil dieses Ganzen sein können. Und darüber hinaus, Herr, preisen wir dich dafür, dass du in deiner großen Gnade uns sogar beauftragt hast, aktiv zu sein und Wirkungen zu erzeugen, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Herr Jesus, es ist wirklich so toll. Wir staunen darüber. Und wir wollen dich herzlich bitten, dass du in uns, in jedem Einzelnen, dieses Dienen neu anfachst, dass wir aber auch gleichzeitig in dem anderen diesen Diener erkennen, die Dienerin, und uns gegenseitig ermutigen und stärken im Aufbau dieser Gemeinde zu deiner Ehre. Dein Name werde verherrlicht. Amen.